Es geschah in Nordostafrika, in das Basislager einer Rebellengruppe kommt die Armee, erschießt Männer und Frauen, halbwüchsige Kinder werden zusammengetrieben und drei Europäer, die als Wasserspezialisten und Ärzte unter den Rebellen gewirkt haben, gefesselt und sollen später in einem Schnellverfahren abgeurteilt und getötet werden. Da man aber keine Übersetzer zur Hand hat, müssen sie mit in die nächste Garnison geschleppt werden. Der Marsch ist für die Europäer eine Tortur. Sie sind das nicht gewöhnt, durch afrikanischen Busch zu laufen. Sie sind gewöhnt, zu bestimmten Zeiten zu essen und zu trinken. Und all diese Regeln gelten nicht mehr. Und sie sind nicht gewöhnt, einfach stumm vor sich hin zu marschieren. Aber das müssen sie jetzt. Am Abend wird geboten, leise zu sprechen, kein Feuer anzumachen, damit nicht Rebellen das Lager überfallen könnten. Einer der Europäer, ein Schwede, um sich selbst Mut zu machen, fängt an, ein Lied zu summen. Sofort springt ein Heißsporn mit seiner Waffe auf, bedroht ihn und gebietet ihm zu schweigen. Am nächsten Tag während einer Marschpause kommen zwei junge Männer zu dem Europäer, zeigen auf seinen Mund und summen. Soll er jetzt das machen, wofür er gestern getötet werden sollte? Er tut es. Er summt und singt Volkslieder aus seiner skandinavischen Heimat. Die beiden Jungen gucken sich an, lachen und diskutieren. Er weiß überhaupt nicht, worum es geht. Aber ein Name sagt ihm etwas. Sven Johansson. Dieser Name kommt immer wieder vor. Am Abend des Tages, nachdem sie immer wieder mit ihm gesungen haben und er aus aller Überzeugung und aus aller Ängstlichkeit heraus dann doch einen Weg gefunden hat, mit ihnen zu singen, treffen sie in der Garnisonsstadt ein. Inzwischen haben sie sich vertraut. Die Gewehre hängen locker über den Schultern. Sie marschieren durch die Stadt und rütteln schließlich an einem alten Eisentor. Ein afrikanisches, typisch afrikanisches, lautes Palaver, an dem schließlich die ganze Umgebung teilnimmt, bringt einen alten Mann aus dem Haus. Die jungen Männer reden mit ihm, summen ein Lied und schieben ihn durchs Tor. Als sie später dann zusammensitzen, erfahren die Europäer von einer Geschichte, die lange zurückliegt. Vor 20 Jahren war er, Sven Johansson, als katholischer Missionar ins Land gekommen und hatte in einer Missionsschule seinen Dienst versehen als Lehrer. Da gab es zwei Brüder, die viel Blödsinn machten, aber herrlich singen konnten. Mit denen musste er immer wieder Lieder aus seiner Heimat singen. Und nun fragte er, und was war das Ganze? Die beiden jungen Männer hatten gesagt, diese Leute sind keine schlechten Menschen, denn sie singen deine Lieder. Und wieso? Sie waren irgendwann nachts als Rebellen über die Mauer gekommen und hatten ihnen angefleht, sie zu verstecken, weil sie bedroht wurden in ihrem Leben. Und er hatte sie versteckt und nun waren sie wiedergekommen, nicht mehr als Rebellen, sondern als Angehörige der neuen Armee nach einem Umsturz. Und sie schoben die drei Europäer hinein. Und der Satz, der immer wieder am Tage unterwegs gefallen war, der ihn aufgemuntert hatte und angeregt hatte, immer wieder neue skandinavische Lieder zu singen, der lautete, nachdem er versucht hatte, das irgendwie auszusprechen: Hab keine Angst, wir sind deine Freunde. Vertrauen. Vertrauen gegen Vertrauen. Vertrauen als Vertrauensvorschuss für das, was unübersehbar ist, für die Zukunft. An dieses Bibelwort musste ich denken, als ich wieder einmal das Wort las, das in Jesaja Kapitel 43 steht und dort in den Versen 1 bis 7. Das Zentrum ist die Aussage: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Vertrauen. Ich habe diese Gedanken überschrieben mit dem Wort Plädoyer für Vertrauen. Und ich meine tatsächlich, dass es hier im Grunde genommen um das Vertrauen geht, das ein Mensch hat, haben kann, wenn er weiß, dass Gott auf seiner Seite steht. Zunächst wollen wir uns fragen, in welcher Situation dieses Wort gesprochen wurde, geschrieben wurde, damals, etwa 700 Jahre vor Christus. Wir haben den Eindruck, dass es ein sehr persönliches Wort ist, dass es ein Wort an eine Person ist. Es ist ein persönliches Wort, aber es ist eigentlich gerichtet an ein Volk, an eine Gemeinde. An eine Gemeinde in einer ganz bestimmten Situation. Eine Gemeinde, die in der Krise ist, obwohl es ihr eigentlich gar nicht schlecht geht. Sie leben im Ausland. Sie leben nicht schlecht im Ausland. Sie leben in geschlossenen Kolonien und wir wissen heute durch die Archäologie, dass sie damals nicht am Hungertuch nagten. Aber es war doch so vieles anders, so vieles, was diese Krise ausmachte. Die ganze alte, herrliche Tradition mit dem Tempelgottesdienst, mit der Stiftshütte, mit den Gesängen, den Priestern, all den Opfergängen, all das existierte nicht mehr. Und wir wissen, dass damals dann auch das Auswirkungen hatte auf die Kindererziehung, auf die Sabbatheiligung und auf ihre Ehen und auf viele andere Dinge, das wissen wir durch die Propheten. Es war also so vieles im Umbruch. Und die Frage war, was bleibt von meinem Glauben in dieser Krisensituation? Wie geht man mit dieser neuen Situation um? Wie war das mit der Macht dieses alten Gottes? Gab es sie noch? Oder war er zur Pappfigur geworden, der nur noch eine kulturelle und historische Bedeutung hatte? Wenn er mehr als Tradition war, was blieb dann übrig? Und wenn er sich jetzt beweisen würde, wollten sie das überhaupt? Wollten sie überhaupt einen Beweis seiner Macht? Hatten sie nicht sich schon zu sehr von ihm entfremdet? Hatten sie sich nicht längst schon eingerichtet in ihrer neuen Welt? Dachten Sie noch an seine Zusagen der neuen Heimat? Hatten Sie diese Perspektive noch zu Hause? Oder ging es nur oder überwiegend um Anpassung? War der Glaube, den die Väter hatten vor Generationen, die da ausgezogen waren aus Ägypten, die diese vielen Wunder erlebt hatten mit dem Wasser und dem Brot und dem Fleisch und der Bewahrung in den Kriegen, war diese Erfahrung noch etwas wert für die Gegenwart? Sie waren eine Generation der gebrannten Kinder. Sie hatten Erfahrungen gemacht, die eigentlich nur mit dem Begriff Krise zu überschreiben waren. Es hatte sich so vieles geändert und die Frage war, Gott, was kann Gott in dieser Lage noch ausrichten? Eine Gemeinde, die in die Jahre gekommen ist, die Kirche geworden ist, in der dritten Generation, vierten Generation, wie viel ist da anders geworden? Wie viele Traditionen haben wir abgeschüttelt? Wenn ich an die Gemeinde denke, in die ich hineingeboren bin, dann erkenne ich die Gemeinde heute an vielen Stellen gar nicht mehr wieder. Es ist eine völlig andere Gemeinde. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir uns alle irgendwie emanzipiert. Wir ducken uns nicht mehr. Wir sind irgendwie selbstständiger geworden, erwachsen geworden. Auch in unserem Glauben. Regeln, die früher galten, gelten heute nicht mehr in dem Umfang. Und da ist die Frage, was aus dem Gott geworden ist, der die Urchristen hineinbegleitet hat in ihre Verfolgung. Der Gott der Reformatoren, der Adventpioniere. Wo hat er heute noch Kraft in unserem Leben? Wo ist der Gott, mit dem man durch Feuer und Wasser gehen kann? Haben nicht die Armeen von Skeptikern recht, die abwinken und sagen, Gott, das ist etwas für die Alten, die nicht mehr allein zurechtkommen. Gott als so eine Art Krückstock für schlechte Tage. Gemeinde in der Krise, Gemeinde im Umbruch. Die Situation damals war, dass sie mit dem Verlassen der Heimat eine totale Änderung auch in ihrem Glaubensleben erfahren haben. Wir wissen das. Aber diese Situation war auch eine Chance. Krise als Chance. Gut. Ihnen fehlten die herrlichen, pompösen Gottesdienste, wo sie alle hinströmten an einem Ort, wo sie Riesenfamilienfeiern halten konnten. Aber die Juden in jener Zeit haben gelernt, dass etwas von diesem alten Gott bleiben würde in ihrem Leben. Es entstand das Synagogenchristentum, Judentum. Sie scharten sich um die Heilige Schrift und lasen sie vor. 10 Männer mussten es sein, um einen Gottesdienst gestalten zu können. Später alles ritualisiert, aber immerhin, das war der Anfang für eine neue, lebendige Verbindung zu diesem alten Gott, zu diesem Gott der Väter, der sich bewiesen hatte in der Geschichte und bei dem es nun darum ging, sich jetzt in der neuen Situation zu beweisen. Generation der gebrannten Kinder. Krise hat auch eine Chance. Wir könnten Gott und seine Macht prüfen, testen, abklopfen, was dran ist. Auch wenn Konventionen heute nicht mehr die Bedeutung haben, die sie einmal hatten. Wenn heute ein junger Mann oder eine junge Frau sich mit Gott einlässt, dann ist das nicht, weil man sich konfirmieren lässt oder firmen lässt. weil es die Eltern so wollen, weil man dann gesellschaftsfähig ist in einem oberbayerischen Dorf und sonst keinen Job hat, keine Zukunft hat. Sondern wenn man sich heute auf Gott einlässt, dann ist das eine persönliche Erfahrung, die tatsächlich eine Revolution im Leben auslöst. Und ich meine, die fragende, prüfende Generation kann ein genauso echtes Verhältnis zu Gott gewinnen, wenn sie Vertrauen findet. Wenn sie erkennt, dass es nicht um kirchliche Organisationsformen geht, nicht um den Erhalt dieser oder jener Verhaltensnorm, dass Christentum mehr ist als Bibelsprüche sagen, mehr als Gebetsfloskeln, mehr als pseudomoralisches Verhalten, mehr als frommes Getue. Dass man erleben kann, dass Gott der ist, mit dem ich durchs Feuer gehen kann. Eine Gemeinde in der Krise. Und dieser Gemeinde in der Krise wird nun gesagt, ich bin bei dir. Es ist euch bestimmt nicht aufgefallen, wie dieses Kapitel beginnt. Mit zwei Worten. Und nun, in der Grundsprache des Alten Testaments ist das wesentlich schärfer. Aber jetzt. Das heißt, das ist der Scheitelpunkt, an dem wir stehen. Der Scheitelpunkt zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und Zukunft auf der anderen Seite. Dieses Aber jetzt nimmt die ganze Geschichte, die ganze Vergangenheit in den Blick und fragt sich, was wird daraus in der Gegenwart und Zukunft? In diesem Kapitel spielt also auch die Vergangenheit, also auch die Geschichte eine große Rolle. Eigentlich ist die Überschrift über diesem Kapitel der Satz, weil ich mit dir war, bin ich und werde ich mit dir sein. Das heißt, weil ich dich geschaffen habe, Israel, Jakob, du Mensch der neutestamentlichen Gemeinde, weil ich dich geschaffen habe, hast du auch eine Zukunft mit mir. Du bist nicht entwurzelt. Du weißt, woher du kommst. Du hast die Erfahrungen in deinem Leben gemacht und deshalb hast du auch eine Perspektive. Die Erfahrung und die Geschichte spielt also im Leben eines Christen immer eine große Rolle. Ich bin erstaunt und fast erschlagen, wenn ich höre, wie viele junge Leute heute Archäologie studieren wollen und Ägyptologie und Religionsgeschichte und alte Sprachen und all diese Dinge, von denen wir manchmal meinen, naja, brotlose Kunst. Aber sie wollen wissen, woher kommen wir? Sie wollen wissen, welche Wurzeln haben wir? Und ich denke, das ist eine Entwicklung, die vor 30, 40 Jahren begonnen hat, die über ganz Europa hereingeschwappt aus den USA immer weiter um sich greift. Da gab es diesen historischen Film Roots, wo Afroamerikaner dann festgestellt haben, woher sie kommen, wo sie eigentlich in Westafrika gelebt haben. Und wo sie dann mit dem Bewusstsein ihrer Geschichte ihr Leben gemeistert haben. Ich meine, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, gerade für uns als gläubige Menschen. Wir haben Geschichte. Wir haben unsere Wurzeln in der Führung Gottes in unserem Leben. Und die Frage ist, und das ist eine spannende Frage für dich und mich, wo sind deine Wurzeln mit Gott? Hier im Text, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weil ich bei dir war. Es gibt für mich persönlich nichts Spannenderes als die Biografie von Menschen. Ich lese zurzeit etwa 1180 Seiten, ein Buch, das wir in den nächsten Wochen herausbringen müssen. Und das Spannendste sind da immer die Biografien für mich. Was haben die Leute erlebt? Welche Wege sind sie gegangen? Die Geschichte eines Menschen ist eine einzige Predigt. Du bist wer, wenn du weißt, woher du kommst. All die Zickzackkurse deines Lebens sprechen gegen die Chaos-Theologie. Theorie. Wenn es nicht vermessen wäre, würde ich jetzt sagen, mein Leben ist ein toller Roman. Das heißt, alles, was ich erlebt habe in meinem Leben, ist ein Beweis dafür, dass Gott mein Gott ist. Dass er an meiner Seite steht. Dass ich mich darauf verlassen kann. Als ich neulich jemandem gegenüber saß, der mich nach diesem und jenem aus meinem Leben fragte, und er am Ende sagte, da haben Sie aber Glück gehabt, da konnte ich nur den Kopf schütteln. Mit Glück gehabt kann ich wenig anfangen. Ich habe Gott erlebt in meiner Geschichte. Du hast Gott erlebt in deinem Leben. Und das sind keine Kleinigkeiten. Gott erlebt in der Familie, in der persönlichen Entwicklung, in all dem, was du heute bist. Ich erkenne die Fäden Gottes in der Vergangenheit, in meinem Leben, weil Gott auf meiner Seite ist. Hinter der Geschichte steht eigentlich die Aussage, die Geschichte ist eine Geschichte der Befreiung. Das wird übrigens deutlich in diesem Kapitel, im Vers 3. Das ist die einzige Stelle im Alten Testament mit einer so umfassenden Abdeckung der Erlösung. Ägypten, Kusch und Saba. Ich habe nicht die Zeit, darüber zu reden. Waren damals die Großmächte in der Region. Gott sagt, die gebe ich hin, um dich zu erlösen. Israel, dieses kleine störrische Volk. Und hier steht eigentlich da, ich habe diese Völker hingegeben als wörtlich Auslösesumme, die man bezahlt, wenn ein Familienmitglied in Schwierigkeiten geraten ist, Schulden hat oder vielleicht eine Entschädigungssumme zu zahlen hat. Genauso Vers 1, ich habe dich herausgekauft, so steht eigentlich da. Schwestern und Brüder, die Erfahrung, die wir gemacht haben, das sind keine Einbildungen. Der Jesaja sagt das mit nüchternen juristischen Begriffen, damit ganz klar wird, das ist eine objektive Aussage und hat nichts mit meinem Gefühl, das heute vielleicht oben und morgen unten ist. Ich bin in Jerusalem, in Alt-Jerusalem und gehe durch die King David Street. Ich gucke mir die herrlichen Geschäfte mit dem Schmuck an, Gold- und Silberschmuck. Ich liebe diese Kleinkunst der Orientalen sehr, nach wie vor. Und als ich da so stehe und mir die Dinge angucke, da stürmen zwei junge Männer herein. Das sind diese winzigen Geschäfte, wo man sich kaum drehen kann. Und sie diskutieren sehr heftig mit dem Verkäufer. Mein armseliges Arabisch lässt mir überhaupt nicht zu, auch nur einen Satz zu verstehen. Und sie verschwinden schließlich mit einem Bündel von Banknoten und machen sich auf davon. Und ich frage den Verkäufer, was war denn das? Und da erzählt er mir, dass diese beiden jungen Männer von einem Laden zum anderen gehen, Geld erbetteln oder man könnte auch sagen erpressen und dann zu einem Gefängnis gehen, wo einer ihrer Verwandten in arabischen Ländern einsitzt. Und mit ihrem Geld dafür sorgen, dass ihr Verwandter freikommt. In Europa eine völlig undenkbare Situation. Aber im Orient ist das etwas anders. Familie ist alles. Und so hat Gott, das ist das Bild, genau das Bild, genau der Begriff, der hier steht, so hat Gott seinen Familiensinn unter Beweis gestellt. Das bist du ihm wert. Er hat dich herausgekauft. Er hat sonst was investiert, um dich zu befreien. Du bist wer? Ich habe dich erlöst. Und wiederum die Struktur, wer da weiß, wo seine Wurzeln sind, wer seine Erfahrungen, seine Geschichte mit Gott hat, der ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Wer tausendmal erlebt hat, dass trotz aller Irrwege in seinem Leben Gott an seiner Seite war und die Sache irgendwie geregelt hat, der kann auch beim 1005. Mal etwas gelassener in einer Krise reagieren. Es gäbe viele Dinge, die in diesem Abschnitt wichtig sind. Und wiederum würde ich euch nur herzlich einladen, das Bibelwort wieder und wieder zu lesen. Ihr würdet viele persönliche Bezüge zu eurem Leben entdecken. Da steht beispielsweise: Ich habe dich bei deinem Namen genannt, du gehörst zu mir. Das kann natürlich durchaus eine unterschiedliche Situation ergeben. Ich könnte meinen Namen beispielsweise in einem Prozess hören und dies in Verbindung mit einem Urteil. Ich könnte meinen Namen aber auch lesen, wenn ich in einem Gefangenenlager sitze und eine Liste verlesen wird, auf der mein Name steht und ich freikomme. Seit Tagen liegt über London Bombenalarm. Überall Polizei, genaueste Kontrollen auf dem Flughafen Heathrow. Jeder schaut sich um, ob nicht ein herrenloses Gepäckstück herumsteht. Meine Arbeit ist eher beendet. Ich könnte eigentlich nach Hause fliegen, aber man kommt an keinen Schalter heran. Die Gesellschaften bemühen sich, so schnell wie möglich die Leute abzufertigen, aber sie sind völlig überfordert. Auf einmal knallt es. Viele ducken sich, manche werfen sich zu Boden. Da war es nur ein kleiner Inder, der an der Hand seines Vaters hereinkam und eine Knallpistole abgefeuert hat. So nervös ist die ganze Situation. Immer wieder stelle ich mich an und frage, ob nicht doch eine Möglichkeit besteht, und ich würde auch mehr bezahlen. Ich würde auch über Zürich fliegen oder was auch immer. Ich möchte nach Hause. Keine Möglichkeit. Warten. Ich setze mich also irgendwo in eine Ecke. Es ist ein Gewirr an Stimmen. Keiner versteht, was der andere sagt. Versuche mich zu konzentrieren auf das, was ich tun will. War da nicht mein Name? Nochmal, ich höre es in all dem Gewirr. Bin ich geeicht auf meinen Namen? Es kann noch so laut sein. Mein Name. Auf den höre ich. Ihr kennt das. Seid ihr bei Geburtstag irgendwo eingeladen? Am anderen Ende sagt irgendjemand euren Namen. Die Nachbarin neben euch kann sagen, was sie will. Euch interessiert nur, was dort über euch gesprochen wird. Ich, Gott, habe dich bei deinen Namen gerufen. Ich bin auf deiner Seite. Was willst du denn mehr? Kannst du diesem Gott nicht vertrauen? Wenn der Retter deinen Namen ruft, wenn Gott deinen Namen ruft und dir zusichert, sich um dich zu kümmern, wie er es bisher getan hat, auch wenn du es nicht wahrgenommen hast, wie misstrauisch oder schwerhörig oder enttäuscht oder mit dir selbst beschäftigt musst du denn sein, dass du das nicht merkst? Und dann noch die Frage, warum macht er das denn? Warum tut das Gott? Und dass er etwas tut, wird ganz deutlich. Über 15 Mal in diesen wenigen Versen wird gesagt, dass Gott handelt. Du bist nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Gott ist es, der führt. Er führt auch viele Leute, die es überhaupt nicht so sehen würden, die es ablehnen würden, dass er sie führt. Der Schöpfer, der sagte, es werde und es ward, der Retter aus zigtausend Nöten, er ist auch heute der Herr. Und was für Leistungen muss ich denn erbringen, dass er sich so einsetzt für mich? Feierliche Gottesdienste, hohe Geldzahlungen, untertäniges Betteln, fromme Redensarten, zerknirschtes Büßertum. Es war der größte Fehler des Christentums, dass sie aus ihrem Glauben eine Leistungsreligion gemacht haben. Gottes Hilfe gegen ein bestimmtes Verhalten, gewissermaßen gegen Bares. Gegen brav sein, gut sein. Nein, keine Leistung. Vertrauen, weil Gott es so will. Geschenk. Warum macht er das? weil ich einen edlen Charakter habe, weil ich hübsch demütig bin, weil ich Opfer bringe, weil ich mich von allen ausnutzen lasse, deshalb vielleicht. Weil ich also prädestiniert bin in meinem Wesen dafür, dass Gott sich um mich kümmert, dass er sagt, diesen tollen Menschen, den will ich haben. Die Antwort steht hier, Vers 4. Weil du in meinen Augen kostbar, teuer bist, weil du hochgeschätzt bist, weil ich dich liebe. Also so richtig objektiv ist das ja nicht. So dass man sagen könnte, da ist eine Gegenleistung und dann kann ich am Ende sagen, also dann habe ich mir das ja doch verdient, weil ich dich lieb habe. Was ist das für eine Aussage? Aber merkwürdig, so wie mit dem alten, übrigens auch dem neuen Israel nie Staat zu machen war, mit diesem bockigen Volk, das sich auch heute noch in der Völkergemeinschaft völlig daneben benimmt. Liebe ist kein objektives Argument. Aber es ist die Zusage Gottes, dass er sich um mich kümmert. Und darauf kann ich mich verlassen. Er hat zu den Menschen, die ihn annehmen, Ja gesagt. Und dabei bleibt er. Gott hat sein Gottsein an seine Hilfe verpfändet. Gott kann nicht Gott sein, ohne dass er an meiner Seite steht. Kann ich da nicht wieder neues Vertrauen fassen? Und das Letzte, Feuer und Wasser, Vers 2. Wörtlich steht übrigens da, und wenn du quer durchs Feuer gehst, also nicht mal so angesenkt, und wenn du durchs Wasser gehst, stellvertretend für alle Urgefahren, für alle Krisen meines Lebens, sind diese beiden Bilder gebraucht. Nun kannst du statt Feuer und Wasser die Krise einsetzen, in der du gerade steckst, und ich die Krise, die mich bewegt. Vielleicht nicht Feuer und Wasser, vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine Auseinandersetzung mit Menschen, die ich lieb habe, vielleicht größte Probleme in meinem wirtschaftlichen Bereich, wenn wir nur an die europäische Dimension unserer Krise denken. Vielleicht viele andere Dinge, über die ich nicht reden will. Feuer und Wasser. Ich habe keinen Ausweg mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Dann bin ich bei dir, sagt er. Ich kann auch im Wasser und im Feuer darauf vertrauen, dass ich nicht Spielball des Zufalls bin, dem Chaos ausgeliefert. Die Zusage am Ende ist, ich will sie zusammenbringen. Schön orientalisch ausgedrückt. Wir würden in Europa sagen, ich will sie vom Norden und vom Süden und vom Osten und vom Westen zusammenbringen. Nein, der Orientale, der macht dann richtig einen Vers draus, nicht, der sagt, ich will sie vom Osten und sammeln und da immer wieder neue Verben, um das Ganze zu betonen, dass es keinen Zweifel daran gibt, Gott bringt seine Gemeinde zusammen. Und dies ist wiederum im Bilde einer riesigen Familienfeier, im Bilde eines großen Gottesdienstes, wo sie alle zusammenkommen, aus allen Ländern freigekauft. Was für ein Fest. Plädoyer für Vertrauen. Aus der Geschichte für die Gegenwart und Zukunft kommt zweimal in diesem Abschnitt, und zwar immer zu Beginn der Strophe. Es gibt zwei Strophen in diesem Lied, ich könnte es ausführlicher darstellen. Fürchte dich nicht. Zweimal. Wiederholung, damit du das auch mitnehmen kannst, damit du dich daran erinnern kannst, es nicht vergessen kannst. Zweimal, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und deshalb, wenn ich meine Geschichte und wenn du deine Lebensgeschichte verstanden hast, dann kannst du immer und überall die Zusage hören, die jener Europäer in der afrikanischen Ausweglosigkeit hörte: Hab keine Angst, ich bin für dich da. Schwestern und Brüder, ich glaube, dass Vertrauen das Einzige ist, was uns in dem Chaos unserer Zeit, in den Krisen, in denen wir stecken, die für uns teilweise ausweglos sind, das Vertrauen das Einzige ist, um nicht unterzugehen, einen Halt zu haben, gewiss und klar eine Perspektive vor uns zu haben, zu wissen, wohin wir kommen wollen, nach Hause. Zu wissen, dass der Herr unsere Geschichte in seinen Händen hält, die besten Hände, die je denkbar sind. Gott segne uns. Amen.